jedes Jahr um diese Zeit uns ihre Räumlichkeiten geben, zur Verfügung stellen, um ein Programm wie dieses hier zu machen. Ich freue mich auch, dass ihr alle so zahlreich hierher gefunden habt heute Abend. Und ich glaube, dass das Thema, was wir heute mitgebracht haben, euer großes Interesse erregen wird. Und ja, für uns ist dies schon fast, sagen wir, gegen Ende unserer Schweizer Tour. Wir hatten ein sehr interessantes, will ich mal sagen, Ereignis, die Yoga Expo, wo ich ganz viele interessierte neue Leute kennengelernt habe und wo wir ein wirklich sehr schönes Konzert am Abend hatten mit einer außergewöhnlich guten Beteiligung. Ist mir wirklich aufgefallen, dass sich viele interessiert haben und wirklich mit großer Kraft den Heiligen Namen gechantet haben. Ich selber war jetzt, bevor wir in die Schweiz kamen, in Radadesch und ich muss sagen, dass ich im Augenblick sehr beschäftigt bin, um die neuen Umlaufbahnen zu finden, in denen mein Service noch effektiver sein wird, um Menschen zu beeinflussen. Ich habe mich letztes Jahr sehr auf Retreats und die Erarbeitung von Retreats konzentriert. Bhanu Nandini hat mir da sehr geholfen und natürlich Gaurahari als praktischer Ausführender mit dem Kirtan, dass er also am Harmonium war. Wir haben viele Kirtan-Initiativen begleiten dürfen. Am freudigsten sind wir, glaube ich, über das, was sich aus der Yoga is Music Tour im Balkan entwickelt hat. Da sind jetzt in den Städten, wo wir Kirtan gemacht haben, regelmäßige Kirtan-Sanghas, nicht? Wo sich Menschen treffen und gemeinsam den Heiligen Namen chanten. Und wir wollen im Rahmen unseres von Nityanandas Erscheinungstag in Zagreb euch gerne eine solche oder so ein Kirtan-Ereignis aus diesem Kirtan-Sanghas vorstellen, so ein Kirtan-Kreis. Madhava wird dort auch dabei sein. Ja, und gut, das war ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit im letzten Jahr, diese einfach mehr für den Kirtan-Dienst zu tun. Und wir planen auch ein großes Ereignis im Sommer, die Kirtan-Mela, die erste weltweite Kirtan-Mela. Und ich habe gehört, dass schon in manchen Ländern Devotees mit Bussen herbeigereist kommen. Nicht? Wir wollen für 5 Tage jeden Tag 12 Stunden chanten. Das wird also eine richtige, ich würde mal sagen, Herzreinigung wohl werden. Es ist in einem wunderschönen Wald, in einem Fichtelwald, dort wo es noch echte Kobolde und Zwerge gibt. Ich sage das für Rangini. Ja, und dein anderer Schwerpunkt ist einfach ein großes Retreat, ein einzigartiges Verständnis vom Retreat zu bringen. Ich bin der Meinung, dass viele Devotees deswegen nicht recht vom Fleck kommen in ihrer spirituellen Entwicklung, weil sie den wichtigsten Ort in ihrem Leben, die Kraftquelle in ihrem Leben, entweder noch nicht ganz entdeckt haben oder nur flüchtig entdeckt haben. Es ist der Hridai Akash, der Raum im Herzen, in dem, ich nenne ihn auch für die Devotees, den Tempel im Herzen. Wir machen uns so oft sehr abhängig von äußeren Dingen und wenn es Erschütterungen oder Veränderungen gibt im Äußeren oder wenn etwas nicht so nach Plan geht, dann sind wir meistens oder sehr oft zurückgeworfen auf die Anfängerstufe des Krishna-Bewusstseins. Wir sind so beunruhigt und so durcheinander. Aber durch das Entdecken und das regelmäßige Begehen dieses inneren Raumes haben wir Halt und sind in unserer Mitte ganz gleich, wo wir sind. Oder wie Krishna es in der Gita ausdrückt, solch ein Mensch kann nicht einmal inmitten der allergrößten Schwierigkeiten ins Wanken gebracht werden. Ich denke, dass meine ganze 40 Jahre Bemühung im Krishna-Bewusstsein in diesem Seminar oder dieser Idee einmünden, der innere Raum. Und wir wollen jetzt versuchen, im Sommer das erste große Retreat zu machen. Dann sind wir ganz schwer daran am Überlegen, ja, mein Lebenstraum ist immer noch, ein vedisches Dorf zu gründen, und es scheint so, dass Krishna jetzt langsam die finanziellen Mittel, die dazu sind, bereitstellt. Aber ich will euch ganz ehrlich sagen, in all dem, was ich jetzt gesagt habe, unsere Arbeit im letzten Jahr, Pläne und so weiter, geht es mir doch mehr und mehr eigentlich um das wirkliche Krishna-Bewusstsein, was man richtig spürt und was man den Devotees auch zugänglich machen kann. Und ich möchte über einen wichtigen Punkt, eine Grundmauer oder eine, wie soll man das ausdrücken, eine, wie nennt sich das, ein Fundament dieses Krishna-Bewusstseins heute sprechen. Inzwischen ist das schon fast mein Lieblingsthema geworden. Schön. Dann würde ich sagen, singen wir ein bisschen. Was ist unser Lieblingslied? Sorry. So, Hare Krishna, let me now see, there are some devotees, I believe, who don't speak German. What is the arrangement for them? You will translate in the back. Yeah. Okay, gut, dann sind wir in deutscher Sprache und dann... Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vajarine Nirvishesha sunyavadi paschajare sadarine Jaya Sri Krishna Jaya Danya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaurana Vandiyam Sri Guru Sri Duta Pada Kamalam Sri Gurun Vaishnavansha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Lalitam Sangvitam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Gada Krishna Padan Sagana Lalita Shivin Shakan Vitangsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Ganda Radhakanda Namostute Tapta Kanchana Gaurange Rade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Panamami Hari Priye Vanchakalpa Charupasya Kipa Sindhu Vaivada Paridhanam Vavarevyo Vaishnavevyo Namo Namah Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare 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 Krishna, ich möchte heute aufs Neue über das Thema Ashraya oder Zuflucht sprechen. Ich bin der festen Überzeugung gekommen in meinem Krishna-Bewusstsein, dass alle Probleme, die wir haben auf unserem spirituellen Leben, eigentlich darauf zurückzuführen sind, dass wir keinen direkten Bezug zu einem sagen wir einmal, unveränderbaren Ort der Zuflucht ist. Dieses Universum heißt Jagat, das heißt das, was sich in ständiger Bewegung befindet. Nichts, was wir hier finden, wird so bleiben, wie es ist. Und trotzdem suchen die meisten bedingten Seelen Zuflucht in dieser Wandelwelt, in diesen wechselnden und relativen Umständen. Das heißt, diejenigen, die, also Prabhupada hat einmal gesagt, das Grundproblem im spirituellen Leben ist Durashaya, dass man in Bad Shelters vertraut, in Sachen, die nicht wirklich Zuflucht gewähren können. Und Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur führt das aus. Prabhupada hat gesagt, wenn du in etwas Zuflucht suchst, wie eine Ausbildung zum Beispiel, oder auch in bestimmten Beziehungen, du wirst ein Kandidat sein, der enttäuscht wird. Du bist ein Kandidat, so sagt er, für Hope against Hope. Und Bhaktisiddhanta Saraswati führte es so sehr intensiv aus. Er sagte, wenn man Zuflucht sucht in materiellen Arrangierung, dann macht man eigentlich die Materie zu Bhagavan, zu Gott. Man erklärt plötzlich diese wandelnde, launhafte Materie als sein Gott. Das heißt, bei dem man Zuflucht sucht und über den man nicht hinausgeht, Keiner geht, wenn er Zuflucht sucht, über Gott hinaus. So, der Devotee muss unbedingt sehen, dass sein Verständnis von dem, wo er Zuflucht sucht, über die wandelnde und sich verändernde Materie, die ihn ja nur enttäuschen kann, hinausgeht. Und das ist ganz wichtig. Du bist eigentlich gar kein Devotee, wenn du nicht Zuflucht gefunden hast bei Krishna. Du bist einfach kein Devotee. Du hast noch immer Zuflucht in der materiellen Welt und bei materiellen Arrangierungen und wirst einfach sehen, dass du enttäuscht wirst in deinen Hoffnungen. Denn diese materielle Arrangierung, materielle Welt ist letztendlich dazu da, dich zu überzeugen, dass du nur bei Krishna Zuflucht suchen kannst. Also wenn du das nicht tust, dann wirst du immer wieder erleben, wie du ja zusammen mit den Freuden, die dir materielle Dinge geben können, auch die bittere Seite erfährst, die Enttäuschung. Wenn man nicht Zuflucht sucht bei Krishna und sich sich völlig abhängig macht von Krishna oder ein bisschen abhängig macht jedenfalls, nicht? Man braucht ja nicht immer oder ist vielleicht nicht für jeden, sagen wir mal realistisch 100% Zuflucht zu suchen gleich am Anfang, nicht? Aber wenn du nicht zumindest ein bisschen Zuflucht suchst, das heißt dich abhängig machst von Krishna und seiner Kontrolle, dann wirst du auch nie Krishna richtig erkennen. Ist sehr schön zu sehen im Chaitanya Bhagavat. Ihr habt bestimmt noch in Erinnerung, dass es dort einen großen Devotee-Namen gab, namens Mukunda. Und an dem Tag, wo Lord Chaitanya Mahaprabhu auf dem Thron saß und für 24 Stunden zeigte, wie sich seinen Devotees offenbarte, in der Form, in der sie ihn sehen wollte, da war auch Mukunda da. Dem einen Devotee zeigte er sich als Ramachandra, dem anderen, dem Muvari, zeigte er sich als Ramachandra, einem anderen Devotee als Nrisimhadev, wieder einem anderen Devotee als Krishna. Und schließlich, nachdem er also ganz vielen seiner Devotees gezeigt hat, wie er der Herr ist, den sie im Innersten verehrten, sagte Srivas Pandit, da draußen vor der Tür wartet Mukunda. Du hast alle zu dir gerufen, außer den Mukunda. Wann wirst du ihn rufen? Chaitanya Mahaprabhu hielt dann inne. Und obwohl er gerade so barmherzig war, dass er allen Devotees sich offenbart hatte, also sagte er jetzt wie ein Donnergrollen, ich will den Mukunda nicht sehen. Der Mukunda kommt, wenn er mit Devotees zusammen ist und singt Krishna, Krishna, Krishna. Aber dann besucht er die Mayavadis und studiert mit ihnen den Yoga Vashishta. Das ist eine Schrift mit einer unpersönlichen Auslegung. Und dann ist er ganz bei ihnen und pfeift ihnen nach der Pfeife, wie man so sagt in Deutschland. Sagt, Jnana ist das Höchste und Brahmanerkenntnis ist das Ziel des Jnana-Pfades. Er ist mal so, wenn er bei uns ist und wenn er bei den anderen ist, ist er so. Er ist nicht echt. Er ist nicht, ich will ihn nicht sehen. Und als Srivas dann nach draußen vor die Tür ging und Mukunda das mitteilte, brach Mukunda fast zusammen. Er war hingewiesen auf seinen großen Fehler. Er war ein wankelmütiges Fädchen im Winde, nicht ohne Zuflucht, ohne Fundament. Und er ließ dann zurückfragen, ja, wann werde ich denn von Chaitanya Mahaprabhu gesehen, hervorgerufen und empfangen? Und Srivas Thakur sagte, Mukunda fragt, wann du ihm deine Barmherzigkeit zeigst. Und da sagte Mahaprabhu noch immer so temperamentvoll, nach 1 Million Geburten. Radha Kripa, wollen wir ein bisschen das Fenster aufmachen? Jai Gopal ist schon wieder am Kämpfen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, gut. So, das ist gut, wenn man eine liebende Frau hat, Jaigopal, die gibt einen Sauerstoff. So, Mahaprabhu sagte dann, nach einer Million Jahren, und das sagte nach einer Million Geburten, das sagte er dermaßen laut, dass Mukunda das bei sich an der Tür hörte und in einen Freudentanz ausbrach. Ich werde ihn sehen, ich werde ihn sehen, nach einer Million Geburten. Stell dir das mal vor. Und dann sagte Mukunda, dann ging das Temperament von Gauranga Mahaprabhu runter und er sagte, holt mir den Mukunda. Aber Mukunda war schon ohnmächtig vor Freude am Boden. Der wurde auf einer Bahre zu Gauranga Mahaprabhu getragen von den Devotees. Und dann sagte Lord Chaitanya, und es kommt mir auf diesen Punkt drauf an, Mukunda, bitte spreche, was in deinem Herzen ist. Und Mukunda fing dann an mit einem Gebet, was diejenigen, die die Gebete im Chaitanya Bhagavat aufgespürt haben, wirklich als eines der schönsten Gebete, die es dort gibt, identifizieren. Er sagte, mein lieber Herr, ich habe nur eine Bitte. Bitte gebe mir Hingabe, Devotion, Bhakti in mein Herz. Denn ohne diese Hingabe ist es für mich nicht möglich, dich zu erkennen. Und dann führte er Beispiele an. Er sagte, Duryodhana konnte dich nicht sehen, obwohl er direkt vor dir stand. Kamsa sah dich in der Arena von Mathura, wie du auf dem Boden oder in der Arena seine Ringer besiegtest. Aber auch er konnte dich nicht sehen und griff dich an mit Worten. Hiranyakashipu stand direkt vor dir, aber er konnte dich nicht sehen, weil es ihn an Hingabe mangelte. Oder dann sagte er, und führte weitere solche Beispiele an, und dann sagte er, nur durch Hingabe kann man dich verstehen, o Herr. Und dann sagte Lord Chaitanya, Mukunda, du hast etwas sehr Wichtiges ausgedrückt. Ich möchte dir von dem Wäscher erzählen. Der Wäscher, es gab einmal einen Wäscher in der Stadt Mathura. Dieser Wäscher führte für viele Leben Bußen und Entsagungen aus, nur um in meine Nähe zu kommen, um mich zu erkennen. Aber weil es ihm an Hingabe mangelte, konnte er mich nicht erkennen, als ich direkt vor ihm stand und ihn um Kleidung bat, um mich einzukleiden für die Stadt Mathura. Er konnte mich nicht sehen und weigerte sich, mir die Kleidung zu geben, nicht die Tücher zu geben. So sagte Lord Chaitanya, nur durch Hingabe kann man mich verstehen. Und seht mal, Hingabe, dieses wunderschöne Gefühl, oder diese wunderschöne Bhakti-Orientierung in unserem Leben, ist wirklich nur dann möglich, wenn wir uns an unseren Zufluchtsort wenden. Das heißt, den Ort, von dem wir alle glauben, alles bekommen zu können, was wir brauchen in unserem spirituellen Fortschritt. Ohne also Zuflucht zu Ashraya zu kultivieren, wird es uns immer an Hingabe mangeln. Und ohne Hingabe können wir Krishna nicht erkennen, selbst wenn er direkt vor uns steht, selbst wenn er auf dem Altar ist, selbst wenn er in der Form eines Devotees zu uns kommt und spricht. Wir können das einfach nicht erkennen. Wir laufen blind daran vorbei. So, Ashraya ist sehr wichtig. Ich hatte vor ein paar Tagen erklärt, Ashraya kommt von der Wortwurzel oder Verbwurzel Shri. Und Shri heißt so viel wie sich verbinden mit, sich abhängig machen von, in Verbindung treten mit, also all diese Sachen. Und Shri als Hauptwort dann gesehen oder als, wie nennt sich das, Substantiv, glaube ich, in deutscher Grammatik, heißt leuchtend, nicht die Leuchte, Srimati Radharani, die leuchtende Radharani, Sri Goranga, der leuchtende Goranga. Nicht? Wer sich abhängig macht von Krishna, wird leuchtend, er wird blissvoll, er wird glückselig, er wird einfach erfüllt von Krishna, Krishnas Freudenkraft, von Srimati Radharani, die in seinem Herzen ist. Ihr kennt das bestimmt, wenn man sich wirklich abhängig machen kann, wenn man von Krishna zu Krishna beten kann mit großer Inbrunst und Hingabe, dann verändert sich was im Herzen. Man spürt zunächst einmal eine gewisse Weichheit, ein gewisses Bedauern auch, dass man so lange vergebens dahergelaufen ist, ohne ein echtes spirituelles Leben zu führen, und eigentlich große Erleichterung. Ich weiß nicht, ob ich da, Leichtheit und Erleichterung. Man weiß einfach, jetzt ist mein Leben in den besten Händen, in Krishnas Händen. Im Bhagavata, im Bhagavata finden wir eine sehr interessante Stelle, die ich hier für euch versuchen rauszufinden. 10:48 Chapter. Darf ich mal, Ramananda, du bist doch ein schon fast ein Brahmane. Kannst du vielleicht mir aufschlagen 10:48:26. In diesem Kapitel wendet sich Akrura an Krishna und spricht ein bisschen über, was mit Ashrita, mit Zuflucht gemeint ist. Ihr wisst, Akrura ist unter den Devotees in Vrindavan nicht besonders beliebt, weil er mit dem Wagen kam, dem Todeswagen. Er hat die Bewohner von Vrindavan zutiefst in Leid gestürzt, weil er Krishna aus Vrindavan auf seiner Kutsche nach Mathura führte. Nun, als Akrura mit Krishna vor den Toren von Mathura war, bat er Krishna, ihn zu Hause zu besuchen. Und Krishna sagte, es ist mir jetzt noch nicht möglich, dich zu besuchen, denn ich muss erst meine Mission erfüllen und Kamsa und die dämonischen Vasallen oder Fronknechte Kamsas beseitigen. Danach werde ich dich zu Hause besuchen. So, wir hören nicht, dass Akrura in der Arena von Kamsa gegenwärtig war. Ganz Mathura war da versammelt. Alle Rishis, alle Minister Kamsas, die Brijbasis angeführt von Nanda Maharaj waren da. Aber wir hören nicht einmal, dass Akrura in der erwähnt wird, wie der saß in den Zuschauerrängen und Krishna sah, wie er in die Opferarena eintrat und ja, die ganzen Insassen, diese Millionen von Leuten, die da alle saßen und auf das Ringkampfspiel warteten, segnete mit seinem Dasein. Akrura war nicht da. Wo war Akrura? Wo war Akrura? Akrura machte das Haus sauber. Sein Haus. Weil Krishna ihm gesagt hatte, wenn Kamsa beseitigt ist, dann werde ich dich zu Hause besuchen. Der machte großen Hausputz und bereitete sich als Gastgeber vor auf eben Krishna. So. Schließlich dann kam Krishna, nachdem er seine Mission in Mathura beendet hat, zu Akrura. Und Akrura muss sehr erstaunt gewesen sein, denn er wusste, dass er nicht besonders beliebt war bei Krishnas Devotees, dafür, dass er Krishna nach Mathura gebracht hatte. Aber jetzt stand der Herr sein verehrenswerter Herr vor ihm. Und Akura hat in diesen Shloka gesprochen. Kapanidas tvadaparam shadanam samyat bhakta priyadritagira surida kritagyat savandarati surido bhajato bhikaman atmanam ap yupachaya pachayo nayasya. Krishna, danke, dass du dein Versprechen eingehalten hast. Ich möchte dich fragen, gibt es irgendeinen Menschen, der Wissen hat, der sich an irgendjemand anderes wenden würde, um Zuflucht zu suchen, außer an dich? Du bist voller Zuneigung. Du bist dankbar. Und du bist der wahre, wohlmeinende Freund deiner Devotees. Zu denen, die dich verehren mit aufrichtiger Freundschaft, gibst du alles, was sie sich wünschen, selbst dein eigenes Selbst. Du bleibst aber immer der gleiche, ohne dich in irgendeiner Weise zu verändern. Nicht so? Akura fragt Krishna, wen gäbe es, der Zuflucht suchen würde bei irgendjemand anderen, außer bei dir, O Krishna? Und Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt so ein bisschen, was in Akuras Herzen passiert. Akura erinnert sich daran, wie Krishna seinen Devotees mit großer Zuneigung begegnet. Ich finde, das ist sehr oft nicht so, wird sehr oft nicht so von uns wahrgenommen, dass wir eigentlich einen liebevollen Gott haben. Dieser Gott oder Krishna ist ein Gott der Liebe, der für jeden auch noch so kleinen Dienst auf ewiglich seinen Devotees zu Dank verpflichtet sich fühlt. Krishna vergisst nicht einmal, was wir in einem vorangegangenen Leben vielleicht einmal für ihn getan haben. Er erinnert sich daran und hält das in seinem Herzen. Als Krishna Ramachandra war, gab es da einen General, den Jambavan, der ihm sehr half in der Entscheidungsschlacht in Lanka. Und Millionen Jahre später war dann dieser Jambavan noch immer da als Jambavan, als König der Bären. Aber Krishna war nicht mehr als Ramachandra da, sondern jetzt erschien wieder als Shri Krishna, Gopal Krishna, den blauhäutigen Krishna. Und es gab dort es gab da eine Situation, wo er Jambavan wieder traf. Und Jambavan ihn nicht mehr erkennen konnte, weil er jetzt äußerlich anders aussah. Aber Krishna konnte sich noch erinnern, was Jambavan vor 5 Millionen Jahren mal für ihn getan hatte. Hat Jambavan dann seine Barmherzigkeit geschenkt. Das ist Krishna. Jeder kleine Dienst, jeder Hare Krishna Mantra, den du gechantet hast, Govinda. Krishna, Prabhupada hat das am Ende seines Lebens gesagt, Krishna hat in seinem Herzen eine Namensliste von allen, die seinen heiligen Namen chanten. Du bist auf eine Namensliste eingetragen von Krishna, wenn du einfach seinen heiligen Namen chantest. Krishna ist deswegen sehr, sehr zuneigungsvoll zu den Devotees, und sehr dankbar auch. Und besonders, was die Devotees besonders Krishna zugute halten, ist, dass er so wahrhaftig ist. Krishna hat gesagt, er wird seine Devotees beschützen. Wenn seine Devotees in eine schwierige Lebenssituation kommen und einfach sich bei ihm um Zuflucht bemühen, dann wird Krishna aktiv und wird sich um seine Devotees kümmern. Das ist seine Charaktereigenschaft. Akura sagt, du hast mir einmal versprochen, dass du zu meinem Zuhause kommst, nachdem du Kamsa getötet hast. Das hast du jetzt gemacht. Denn du bist sehr dankbar für jeden kleinen Dienst, für jede kleine Verehrung, die ein Devotee dir darbringt. Und selbst wenn der Devotee vergisst, dass er dich verehrt hat, vergisst du es niemals. Wir hatten im serbischen Sommercamp mal so Theaterabend gehabt. Na, da war so ein ganz tolles Theaterstück. Das hatte Madhvamuni und Kishori gehabt. Das handelte von jemandem, der Giriraj verehrte, ein Giriraj-Schila verehrte. Und eines Tages war es so, dass dieser Mataji, die Giriraj verehrte, keine Milch hatte. Nicht? Und Giriraj ist ja, Girihari ist ein kleiner Junge, der liebt Sweets und Milch. Nicht? Und wenn man Giriraj-Schila hat, immer Milch und Sweets geben, dann macht man nie was verkehrt. Und anyways, sie ist dann auf der Suche nach Milch in ein Apartmenthaus reingegangen und durch die Tür, und da war gerade jemand im Zimmer, der sich aufhing, weil alles schlecht ging im Leben, und der war auf dem Stuhl schon und hatte sich befestigt, und er sagte dann sagte die Mataji, ich brauche unbedingt Milch für meinen Giriraj. Der war, du kannst meinen ganzen Kühlschrank haben jetzt, ich brauche dich nicht mehr, und Zucker kannst du auch mitnehmen, nicht? Und dann hat sich dieser Mensch dann zu Ende aufgehängt und ist wiedergeboren worden, und wie war das, ne? Ist gestorben und ist dann aber sofort ins Königreich Gottes gegangen und zu Krishna gekommen und hat gesagt, ich sehe dich, ich bin doch nur ein armer Selbstmörder. Ich habe mal in den Schriften gelesen, dass Selbstmörder nochmal wiederholen müssen oder zum Teil in irgendwas höllische Planeten kommen oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau wie. Und jetzt bin ich bei dir im Königreich Gottes. Ja, sagte Gopal, du hast mir ja Milch gegeben. Als der Devotee kam und Milch für seinen Giriraj wollte, hast du gesagt, du kannst den ganzen Kühlschrank ausräumen. Ich brauche den nicht mehr. Und das habe ich dir angerechnet. Und deswegen bist du jetzt im Königreich Gottes gelandet. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell erzählt, aber wie das Theaterstück aufgebaut war, es war sehr rührend und sehr, sehr herzlich. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass der Devotee eine Charaktereigenschaft von Krishna getroffen hatte, der das Theaterstück entwickelt hatte. Nämlich, dass Krishna wirklich dankbar ist und nicht vergisst. Und das sagt Akura hier. Akura sagt, wer könnte bei jemand anderen Zuflucht suchen? Denn du hast einfach diese Eigenschaften, die man sonst gar nicht in dieser Welt findet. Du bist voller Zuneigung zu deinen Devotees, du bist sehr dankbar und du willst wirklich nur das Beste für deine Devotees. Weil du diese drei Eigenschaften hast, muss ich sagen, dass du der Beste und der geeignetste Herr bist, bei dem man Zuflucht suchen kann. Und Akura wusste das, meine lieben Devotees. Akura hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass Krishna ihn besuchte, nachdem er Krishna nach Mathura gebracht hatte. Man fragt sich, warum hat denn Akura überhaupt Krishna von Vrindavan nach Mathura gebracht? Weil die Antwort ist einfach, dass Akura für sich dachte, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, für den stellt der Moskito-ähnliche Kamsa keinerlei Gefahren dar, genau wie ein Moskito für einen Elefant nicht gefährlich werden kann. Nicht? Aber Als Akura auf dem Weg mit Krishna war und Krishna auf der Kutsche durch sein geliebtes Vrindavan fuhr und mit der Hand immer zu Balaram zeigte, guck mal, da ist ein Pipalbaum. Und über den Pipalbaum lachte, der ja so herzähnliche große Blätter hat, die sehr, sehr schön, sehr pieperlich aussehen. Nicht? Und wenn immer Krishna irgendwas Besonderes hat, sagte, guck mal die Rehe, guck mal, er verhielt sich wie ein kleines Kind und manchmal sprang er von der Kutsche herunter, um zu spielen. Nicht? Da dachte Akura, ja, er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, aber er hat mein Herz erobert. Er ist wie ein kleines Kind und wie kann ich das machen, dass ich ihn jetzt nach Mathura bringe? Also es, in seiner Brust kämpfte es. Einmal dachte er, ihm kann so und so nichts passieren. Das war das Aishwarya-Verständnis von Krishna. Und das andere Mal kippte sein Verständnis um und er dachte sich, es ist so wie ein kleiner Junge, der verspielt hier auf der Kutsche fährt und sich einfach freut, wie ihm der Wind das Haar zerzaust. Nicht? Also, und dann machte er sich natürlich Sorgen, wie kann ich das machen, ihn in diese Kampfarena zu bringen. Nicht? So, Akura hatte aus diesem Grunde, diesem zweiten Grunde, wo er Krishna mehr für einen den liebenswertesten hielt, hatte er eigentlich schon schwere Bedenken und dachte, Krishna kommt wahrscheinlich nicht zu mir nach Hause, weil ich so ein Reskel bin. Nicht? Und als Krishna dann vor der Tür stand, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, wie Krishna anziehend auf seine Devotees wirkt. Wenn man Krishna nur einmal sieht, kann man gar nicht mehr die Beine bewegen und steht wie angewurzelt da, weil er so schön ist und singt, oh Krishna, du bist durch meine Augen in mein Herz gedrungen und hast mein Herz gestohlen. Was habt ihr bloß gemacht, ihr Augenwächter, ihr Augenlider? Ihr habt Krishna, den größten Dieb, vorbeigelassen und er hat alles geplündert, was ich habe, nämlich mein Herz. So singen die Devotees. Ne? O Chokida, o Wächter meiner Augenlider, was hast du gemacht? Du hast nicht zugezwinkert, als Krishna da war. Und jetzt ist er in die Augen reingegangen und hat mein Herz gestohlen. O Chokida, meine Augenlider. Also Krishna wirkt sehr anziehend auf seine Devotees und der stand jetzt vor Akura mit Wellen seiner Lieblichkeit und Schönheit, die von ihm ausging. Und Akura sagte, wer kann Zuflucht suchen bei irgendjemand anderen außer dir ganz allein? Wollt ihr die vier Gründe von Arjuna wissen, warum er Zuflucht bei Krishna sucht?
Ja?
Ja. Gut, dann lese ich die vor. Arjuna sagt im Brihadbhagavatamrita, dass er vier Gründe hat, warum er sich Krishna hingegeben hat. Der erste Grund ist, dass er gesehen hat, dass Krishna seinen Devotees gegenüber bedingungslos barmherzig ist. Also, ich denke, wir Devotees in der ISKCON leben in dieser Leistungsspiritualität, dass wir denken, nur wenn ich eine Leistung erbringe in diesem und im jenen, dann wird mir Krishna barmherzig. Und je größer meine Leistung ist, desto barmherziger ist Krishna. Das ist falsch. Krishnas Barmherzigkeit ist bedingungslos. Krishna knüpft seine Barmherzigkeit nicht an Bedingungen. Er gibt die zum Teil zu sehr gefallenen Lebewesen, die dann plötzlich belebt werden durch ihn. Arjuna, was ich merke ist, Krishna, du erfüllst immer dein Versprechen. Du hast gesagt, dass mein Devoti niemals vergehen wird und obwohl fast alle Menschen, die auf das Schlachtfeld von Kurukshetra kamen zum Kampfe, dieses Schlachtfeld nicht mehr verließen, haben doch deine Devotees, die fünf Pandavas, dieses Schlachtfeld überlebt. Daraus kann ich sehen, dass du deine Versprechen erfüllst. Du hast ja versprochen, dass es immer fünf Pandavas gibt. Und du hast dieses Versprechen eingehalten, obwohl die Bomben fehlen. Und dann sagt der Arjuna etwas, was mein Herz am meisten berührt. Du bist der verlässliche Freund. Ein echter Freund ist verlässlich. Der ist nicht heute mal so und morgen mal so, sondern er ist verlässlich. Nicht? Krishna? Reliable. Reliable. Nicht? Most reliable. Man kann sich auf ihn verlassen. Krishna ist, steht da zu seinen Devotees. Ich glaube, woran wir uns gewöhnen müssen als Devotees, dass Krishnas Barmherzigkeit nicht immer so kommt, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist vielleicht ganz gut, weil unser Vorstellungsvermögen ein bisschen ameisenhaft ist und gering. Nicht? Krishna ist ein bisschen universaler, ein bisschen wissender, ein bisschen berücksichtigt mehr Faktoren als wir. So, und dann hat Krishna einfach den Wunsch, seinen Devotees letztendlich Nutzen zu erweisen. Seht mal, Krishna spricht darüber, eröffnet sein Herz. Er sagt, meine Devotees wenden sich wegen aller möglichen Anliegen an mich. Auch materiellen Anliegen. Und nun, ich weiß, dass die Devotees nicht zufrieden werden, wenn ich ihnen ihre materiellen Anliegen erfülle, ihre materiellen Wünsche. Und trotzdem will ich sie auch wieder nicht erfüllen, weil sie dann unzufrieden mit mir werden. Deswegen erfülle ich ihre materiellen Wünsche auf eine solche Weise, dass sie am Ende Zuflucht suchen bei mir. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal im spirituellen Leben das bekommt, was ihr wollt, aber es ist ganz anders. Es hat eine ganz andere Eigenschaft. Und seltsamerweise bringt es einen dann immer wieder dazu, letztendlich doch zu Krishna zu gehen. Weil man weiß, okay Krishna, du hast mir das jetzt gegeben, aber ich kann deutlich sehen, ich bin noch irgendwas... ist nicht ganz richtig mit diesen Sachen, und die du mir gegeben hast, das erfüllt mich nicht, und letztendlich sucht man dann Zuflucht bei Krishna. Krishna hat das so an sich, dass er materielle Wünsche erfüllt, aber so, dass man doch Zuflucht sucht bei ihm. Also ich habe das sehr oft gemerkt, ich hatte in meiner Jugend unglaublichen Reisedrang und wollte immer überall hin. Und so ganz bin ich leider noch nicht frei von diesem Wunsch. Ich will noch China sehen in diesem Leben. Also ich verbinde das mit Krishna-Bewusstsein. Ich habe gerade jemanden, ein Freund von mir ist jetzt gerade da und arrangiert Predigerprogramme für mich. Sagen wir mal so, also ich weiß noch nicht, ob ich die geben werde, aber er will das unbedingt. Und ja, gut. Krishna ist der, aber ich weiß, Krishna erfüllt die Wünsche tatsächlich auf eine solche Weise, dass man schließlich Zuflucht sucht bei ihm. So, das macht Krishna, so ist seine Natur. Er ist also der wohlmeinende Freund und der Segen uns gibt, aber eben auf seine Weise. Wir müssen Krishna Krishna lassen, nicht? Der soll nicht unseren Nachnamen tragen. Krishna Peterson, you know. mein Passportname ist Peterson, nicht? Oder Krishna Müller. Nicht? Krishna wird immer so sein, wie er das ist. Nicht? Oder Krishna Walton. Und das Letzte ist, was Arjuna bewegt, Zuflucht bei Krishna zu suchen. Krishna ist einfach der höchste Herr und kann deswegen alles möglich machen. Für Krishna kann tatsächlich Wunder machen. Oder wie ich es immer sage mit den Devotees, mit denen ich zusammen bin, Krishna kann den dritten Weg finden. Wir denken immer, ja oder nein. Das ist die Möglichkeit. Krishna kann die vielen Nuancen, die es dazwischen gibt, finden und sie uns möglich und uns offenbaren nach einiger Zeit. Nicht entweder oder so. Nicht? Und, denn er ist der höchste Herr und hat deswegen die größte Kraft in sich. Er hat die Agatana Gatana Shakti, das heißt die Kraft, die das Unmögliche möglich macht. Dafür ist Krishna bekannt. Das ist er. So ganz durch und durch Krishna. So, Arjuna sagt, Akrura hat drei Gründe. Er sagt, du bist der wohlmeinende Freund deiner Devotees. Du bist wahrhaftig, das heißt, du hältst dein Wort ein und du bist dankbar. Und Arjuna sagt, weil du machst deine Barmherzigkeit nicht abhängig von Bedingungen, du erfüllst deine Versprechen, du bist der verlässliche Freund und du bist einfach der höchste Herr. So, diese Zufluchtnahme bei Krishna sollten wir alle üben. Das ist etwas, was wir täglich einstudieren müssen, wo wir täglich in unserem Leben einfach eine kurze Pause machen. Das ist jetzt mein Vorschlag an euch. Ich denke, wir müssen das bewusst kultivieren. Einfach stehen bleiben in der Hektik unseres Lebens und dann einfach für eine Zeit Zuflucht suchen bei Krishna. Einem Devotee habe ich einmal empfohlen, jeden Tag die Sharanagati-Gebete zu predigen, zu beten. Und als das der Devotee gemacht hat, hat er plötzlich eine unglaubliche Sicherheit im Herzen verspürt, dass Krishna da ist. Krishna ist wirklich, ich will mal sagen, man muss es wirklich lernen, eine Beziehung zu Krishna zu kultivieren. Das ist ein Punkt, den ich in meinem Leben und auch in vielen Devotees kritisiere. Wir leben zu sehr im Kopfe. Wir hören uns Philosophie an, denken, das war eine bessere Lecture als die, die gestern da war. Die war nicht ganz so langweilig heute. Oder die war noch langweiliger als die von gestern. Wir vergleichen. Aber das ist nicht der Punkt. Wir müssen es lernen, Wahrheit zu üben. Wir müssen es lernen, Wahrheit zu praktizieren. Denn nur so erschließt sich das. Und dieser Punkt mit Ashraya, diesen Punkt mit Zuflucht, das muss man täglich machen. Das Beste ist, man macht es, bevor man einschläft am Abend, dass man sich vornimmt, den nächsten Tag will ich einfach den will ich leben, indem ich mich bewusst mit Krishna verbinde. Und dieses Bewusste mit Krishna in Verbindung treten, das ist einfach etwas, was du kultivieren musst. Und das fängt zunächst einmal an, indem du einfach das aussprichst. Wenn du eine Absicht, die du hast, aussprichst, dann stellst du diese Absicht mit dem Aussprechen in den Raum hinein. Und auf diese Art und Weise verbindest du dich mit der Absicht. Deswegen schreibt Jagadananda Pandit hier etwas sehr Schönes. Er beschreibt einen Devoti, der aufwacht. Und der Devoti wacht auf und ruft dann eines Tages aus. Also das sagt er, oh weh, warum habe ich der illusorischen materiellen Energie schon seit so lange gedient? Warum war ich so lange ein Mayadas? Ich kann mich daran erinnern, dass Gaur Govinda Maharaj diese Stelle aus dem Prema Vivata zitiert hat. Und da hat Gaur Govinda Maharaj, das war in Frankreich, habe ich das mal gehört auf Tape, da hat er gesagt, why was I a Mayadas? Und dann überschlägt sich seine Stimme und er fängt wirklich auf dem Lecture-Table, auf dem Lecture-Sitz anzuhören. I was such a Mayadas. I was such a Diener der Illusion. Warum? Was habe ich gemacht? Wie konnte mir das passieren? Warum bin ich so reingefallen? Warum hat mich Maya so ich glaube, in Schweizerdeutsch würde man sagen, so reingenommen, nicht? Ja. Mich so reingenommen, nicht? Und man ist denn, man bedauert das denn und weint aus: Krishna, mein Herr, ich bin doch dein ewiger Diener. Seitdem ich die Zuflucht bei deinen Lotusfüßen verlassen habe, ist mein Leben völlig ruiniert worden. Ich bin völlig am Ende. Und Jagannanda Pandi sagte: Krishna ist so barmherzig, dass er jeden, der ihn ernst anfleht, augenblicklich befreit von den Ketten Mayas. Wenn das Lebewesen ausbricht aus Mayas Bann und Krishna entgegenstrebt, indem es Service tut, dann gewährt ihm der Herr Zuflucht bei seinen Lotusfüßen. Krishna will das anscheinend hören von uns, dass wir sagen: Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich Zuflucht bei Maya gesucht? Wie konnte mir das geschehen? Nicht? Und wenn Krishna einfach hört, dass ein Devotee das richtig auch sagt, das musst du hören. Ich weiß nicht, ihr seid doch Menschen, ihr wisst doch, bestimmte Dinge muss man einfach hören. Zum Beispiel, wenn man einen Gast hat, dann will man von ihm hören: Ich bin hungrig. Ist es nicht Rangini? Also man muss das zumindest fühlen, sonst, dass der hungrig ist. Sonst, wie kann man ihm sonst ein Prasadam servieren? Ne? Oder bestimmte Dinge muss man hören von einem anderen. Zum Beispiel den Satz: Ich liebe dich oder ich stehe zu dir. Das muss man hören, um überzeugt davon zu sein. Sonst ist man immer, wie soll ich mich ausdrücken, durch den Wind und unsicher. Nicht? Also Krishna will von uns hören, dass wir sagen, dass wir das bedauern. Wie konnte mir das geschehen, dass ich bei Maya Zuflucht gesucht habe? Und wenn Krishna sich dann sicher ist, dann stärkt er das Jiva mit seiner inneren Kraft. Gibt ihm einfach Kraft, mit der dann Maya von ihm fällt. Guck mal, du kannst nicht durch Analysen Mayas Bann über dich lösen. Das geht nicht. Du kannst das nicht durchleuchten und verstehen und man braucht dazu einfach Krishnas Shri-Energie, nicht? Krishnas transzendale Energie, die einen mit einer gewissen Kraft, einer Leuchtkraft innerlich erfüllt. Und dann kann man sehen: Oh ja, ich war in Maya. Man kann das dann deutlich sehen. Und ich möchte euch wirklich bitten, ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, so einen ähnlichen Vortrag gegeben, aber also schon andere Punkte, aber gesagt, ich möchte euch wirklich bitten, euch Gedanken zu machen über diesen Punkt der Zuflucht. Ich möchte euch auch fragen oder bitten und inspirieren zu überlegen, wie aktiv ist eure Beziehung eigentlich zu Krishna? Ist da ein Beziehungsverkehr, nicht? Also dass ein Austausch stattfindet, dass man zu ihm betet und so weiter. Ohne Zuflucht bei Krishna zu haben, haben wir nicht das Fundament für echtes Krishna-Bewusstsein. Und ohne dieses Ashraya jeden Tag aufs Neue aber sich das immer wieder bewusst vor Augen zu rufen, ist unser Leben einfach nur im Schatten des Krishna-Bewusstseins, nicht in der Sonne, in der Krishna-Sonne. So, solche Devotees wie Akura und Arjuna inspirieren uns durch ihr Leben, Zuflucht zu suchen. Hare Krishna. Schon was. Es gibt einen Devotee, der ganz atemlos diesem Vortrag lauscht und ein kleiner Transzendentalist namens Shukha Muni hat auch alle Antennen eingestellt und hört heute mit. Ja. Gut, das ist, was ich euch heute präsentieren möchte. Ich weiß, ich innerlich, in mir wühlt es einfach mit diesem Thema. Ich erfahre nämlich in meinem Leben, wie ich wirklich seit einiger Zeit bewusst Zuflucht suche bei Krishna und einfach merke, wie mich Krishna immer wieder lenkt und leitet und wie Krishna für die Vodis, die mit mir zusammen Service machen und so gütig sind, mich zu unterstützen, immer wieder sorgt und sie versorgt und mit den Erkenntnissen, die nötig sind. Und ja, ist einfach eine unglaublich schöne Erfahrung im spirituellen Leben, wenn man sich mit diesem Thema Zuflucht beschäftigt und dann auch merkt, dass jemand da ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann, wenn man so ruft zu Krishna und man hat das Gefühl, er hört gar nicht. Kennt ihr das auch? Das gibt es ja auch manchmal. Aber wenn man dann irgendwann merkt, er hört und er antwortet auf seine Weise, das muss man erstmal akzeptieren und lernen, dass Krishna nicht Krishna Patterson ist. Also er ist schon mein Krishna, nicht? Aber er handelt nicht wie jemand aus meinem, doch sagen wir mal, gar nicht so bedeutenden Stammbaum. Er handelt viel weiser. Krishna. Meine lieben Devotees, ich möchte mich ganz herzlich bei euch erstmal, ich will euch ein bisschen erzählen, was hinter dem steht. Mir ist also klar geworden im Leben, ich will mal sagen, ich will es gar nicht so ausdrücken, ich bin noch immer dabei, mit meinem Team zusammen mich auf diese wunderbare, wirkungsvolle neue Umlaufbahn einzustellen. Es gibt schon unglaublich nice Projekte und Sicherheiten, die uns Krishna gegeben hat und Verbindung, aber es ist ein Prozess und mir wird also eines klar, wir sehen uns ja sehr, sehr selten. Nicht? Ich kenne alle von euch seit vielen Jahren schon, wir haben uns immer wieder gesehen, aber wenn wir ehrlich sind, es ist wirklich nur eine ganz kurze punktuelle Berührung, die stattfinden kann. Nicht? Ich war jetzt in der Yoga Expo und es geht also wirklich ganz kurz und ich sehe auch nicht immer alle Devotees, die ich kenne, die Zeit haben zu kommen, also weil ihre Leben oder ihr Interesse und ihre Prioritäten einfach anders sich gestalten. Nicht? Also es gibt wirklich immer weniger Gelegenheiten, sich zu treffen. Und ich denke dann, wenn man sich schon mal trifft und wenn man das ernst nimmt und so, dann möchte ich immer das versuchen, etwas zu erklären, was in mir, was nicht einfach nur ein philosophischer Punkt ist, sondern ja, sowas ist wie eine erfahrene und gelebte Spiritualität. Man möchte dann etwas von sich mitgeben und nicht einfach nur hallo, wie geht's und wie ist das Wetter, sondern wirklich darüber sprechen, was man gefunden hat auf der eigenen spirituellen Reise. Und dieser Punkt mit dem Ashraya kam mir so, als ich letztes Jahr am Govindakund war, in an und für sich idealen Umständen für Bhajan und einen wunderschönen Monat von Krishna geschenkt bekam zum Chan. Und wir sind manchmal, weil wenn man den ganzen Tag so sitzt, dann verspannt sich der Körper so. Wir sind dann nachmittags zum Apsarakund und Navakund gelaufen öfters, haben dort einige Runden, also viele Runden gechantet und sind zurückgekommen in der Dunkelheit am Giriraj entlang. Und da gibt es diese Strecke, die du gehst, da geht es richtig durch so einen wunderschönen Vrindavanwald hindurch und da siehst du in der dann irgendwann mal so ein Baumtor, was meistens erhellt ist durch eine Lampe. Da ist so ein Waldhaus, so ein Forest House, wo die Gärtner leben, um den Wald zu umsorgen und zu pflegen. Und da geht man dann vielleicht 300 Meter durch die Dunkelheit diesem lichterfüllten Baumtor entgegen. Es ist unglaublich schön und unglaublich inspirierend. Und man hat natürlich so viel schon gelesen, wie Krishna in dem Wald von Vrindavan beim Giriraj sein Govardhan, sein Rasa-Lila-Tanz tanzt. Und man weiß, dass Krishna noch immer hier den Rasa-Tanz tanzt. Und man geht durch diese, sagen wir mal, von Krishnas Gegenwart erfüllte Atmosphäre hindurch und fühlt im Grunde genommen fast die Fußglöckchen von Krishna neben sich klingeln. Also es ist so eine Szene direkt aus den Büchern, aus dem Krishna-Buch entnommen. Und es ist wirklich, man fühlt sich Krishna einfach sehr nahe in Vrindavan, in solchen stillen Augenblicken, wo man nur zusammen ist mit der Atmosphäre, die einen umgibt, dieser von Krishna erfüllten Atmosphäre. Und da habe ich dann am Berg von Vrindavan, vom Govardhan, einen alten Freund von mir getroffen, einen Bekannten, der mir sagte, dass er sich gerade sehr schmerzhaft von seiner Frau getrennt hatte. Wir sind dann zusammen gegangen. Ich habe gesagt, ich gehe gerade zum Govindakund. Ich habe noch viele Runden, aber ich könnte jetzt, wir könnten reden, während wir hier gehen. Und dann haben wir so gesprochen. Und dann hat er so gejammert über das, was ihm geschehen ist. Und da habe ich gesagt, so, jetzt stelle ich, jetzt hör mal auf, jetzt machen wir mal Stopp. Lass uns mal gar nicht sprechen, einen Augenblick. Fühl mal in dein Herz hinein. Und sei einfach mal in dieser Atmosphäre. Und wir waren dann still, beide, und sprachen nicht weiter. Und plötzlich sagte er etwas, was ich nicht mehr vergessen kann. Er sagte, ich habe das Gefühl, Krishna ist hier. Und wir schauten also in die Dunkelheit hinein, in Richtung Giriraj. Und in dem Augenblick, wie er das sagte, war plötzlich so ein Licht, so eine Lichtwoge über Giriraj sichtbar. Und verscholl wieder. Ich habe auch das Gefühl, Krishna ist hier. Und wir haben dann die ganze Zeit über den Punkt gesprochen. Warum suchen wir nicht Zuflucht bei Krishna? Was brauchen wir noch für Beweise oder für seine Gegenwart? Und er hat mir jetzt neulich wieder geschrieben und hat gesagt, dieses war ein magischer Augenblick. Ich habe einfach verstanden, ich habe mein ganzes Leben geführt, indem ich falsch Zuflucht gesucht habe, mich verlassen habe auf irgendwelche Arrangierungen. Jetzt würde ich bei Krishna Zuflucht suchen, die letzten paar Jahre, die ich noch habe. Und ich habe dann auch gedacht, ja, das ist richtig so gesagt. Das ist der ganze Punkt. Prabhupada hat das so schön gesagt. Wir leiden an dieser Krankheit, dass wir bei falschen Dingen Zuflucht suchen. Durashaya. Hare Krishna. Das ist, was ich heute euch mitgebracht habe. Mehr weiß ich nicht. Im Augenblick. Ja. Aber das muss man kultivieren. Das ist nicht jetzt wie Jai Gopal aufstehen, oh jetzt Zuflucht und dann morgen schon wieder was anderes im Kopf. Das muss man einfach kultivieren. Nicht? Da muss man auch was Bewusstes tun. Das nützt wirklich nichts, einfach nur so. Das ist nicht ein theoretisches Konzept. Das ist etwas, was ganz tief im Herzen verankert werden muss und dazu braucht es eine Praxis. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat diese Praxis des sechsfachen Weges ausgearbeitet. Kennt ihr den sechsfachen Weg? Das ist die sechs Übungen des Sharanagatis. Also das ist ein tolle Praxis, einfach mal mit den Sharanagati-Gebeten von Bhaktivinoda Thakur anzufangen. Das ist, und jeden Tag da reinzugucken und zu beten, da kann schon sehr viel geschehen im Bewusstsein. Und Krishna hört das mit Sicherheit, wenn man das tut. Gut. Fein, dann würde ich sagen, enden wir hier. Ich würde sehr gerne mit euch noch ganz kurz chanten und dann können wir sehen, ob wir vielleicht sollen wir erst noch sehen, bevor wir chanten, habt ihr irgendwelche Fragen, die vielleicht für die anderen auch Interesse sind? Kuvale Shaya Vishwakarma.
Thank you, Maharaj. It was a wonderful class. At the beginning of the lecture, you made mention of our Christian Consciousness Society. And then at the end, you were talking of a godbrother who was speaking with you and complaining so many things. And somehow I just sort of connected those two things. I see in my own Krishna consciousness that I don't make proper use of the opportunity to associate with devotees, and instead I speak about all sorts of unnecessary things. And the question specifically is sometimes having a vision for like what I'm going towards would provide the trust in this ashraya that you speak of. And I wanted to know if you're able to speak a little bit of what's possible for our Krishna Consciousness Society, what's possible for our friends and family, what's possible for the people we meet on the street or the people we work with, if we take shelter of Krishna, as you have described so nicely.
Mm-hmm. There is a godbrother of mine and his wife, Kanamrita and Archana Siddhi. They are compiling a faith book. What this faith book is a compilation of stories of devotees who took shelter and who received shelter. And I was asked to contribute, and I wrote one experience which I had. We were in Scandinavia and in Sweden on Sankirtan, and we were in a Sankirtan van, and we were already driving since 1 hour behind a big truck and couldn't overtake him. You know, the Swedish streets are like this. There's a street like this. I mean, some streets are like this. And then left and right, there are mountains, you know, or fjords, or I don't know how to call them. It's with dynamite. They have somehow exploded dynamite and made a road in the rocks. So our car was driving already since 1 hour or a long time behind a truck, and we couldn't take over because we didn't know if there would be maybe traffic coming. So there was no traffic coming. So finally the driver, with all us sleeping brahmacharis in the back, decides to take over the truck. And as he's in the middle of this huge, long island truck or whatever, another truck comes on the other lane with full speed, and he can't brake the speed and go behind the truck any longer, nor can he accelerate and take over the truck. It will be a head-on collision. Do we say collision or collision?
Collision.
Collision. So the driver is there. You know, it's like the nightmare of any Drivaji, isn't it? Gaurahari is already making a face that soon the car will break into pieces. It's like our Drivaji goes, you know, praises, he just calls out, crash, and just takes the wheel to go on the side of the street, at least, you know, drive on the rocks, you know, because that's better than a head-on collision. But it also, most probably, everyone will have either will die or will, you know. So in this situation, just imagine, he just more or less automatically just goes like, Krishna! He closes his eyes, you know, hoping to wake up in the heavenly planets or in Goloka Vrindavan, you know. And but he drives on, and nothing happens. The other car goes fast, and he finally stops the car. And he finds out he's still alive, not in the heavenly planets or in Goloka Vrindavan, but in the same car. And what has happened is there was a little side street which he didn't see, which just, you know, let us say this is the road, and the side street came like this and went through the rocks like this. Now, there are side streets in Sweden, but they always go like this. Vertical, in other words, because through these side streets the woodcutters get wood to the road and then transport it. They never go like this because it's uneconomical. But in this case, this is how it went, you know. So this is an experience how taking shelter of Krishna saves you in a dangerous car situation. And this book is full with such stories, you know, realized stories how Krishna came to help a devotee in certain dangerous situations. So that is the possibility. I think because Krishna is the Supreme Lord and unlimitedly powerful and has this tremendous energy to make the impossible possible, he can find the third way, the third solution in the life. He is also very creative in finding solutions. So for us and the family members and so on, I think there is a huge potential in taking shelter in Krishna. And you know, I'm also thinking generations of monks have given up all securities and walked through India and were in Krishna and made themselves dependent, and Krishna maintained them all. Generations, if you think about it, history is full of the life of saints. Sometimes I think it's nice to read about the life of saints who have made themselves dependent on Krishna, and Krishna just takes care of them. Why shouldn't he do this with us? It is described, if you want to have courage to surrender and take shelter, you should follow the example of previous saints. It's described like this because that gives you courage. Or this faith book, I think it's a good book. I should ask what happened with it. I think it would be a hit. Good. Bhagavati?
Also etwas kommt immer wieder, wie in den Szenen in Vrindavan hat ein Devote gegeben, der hat immer gesagt, der Brahman immer sehr beschützt, hat gesagt, ja, wenn ihr zum Darshan geht, dann geht nur hin, wenn ihr in guter Stimmung sind, dass ihr Ramania nicht bedrückt oder dass ihr Leute so, dass ihr ihn dann jemals nicht stören. Und wie ist das so zu vereinbaren? Wir haben so unsere Welt, in der wir vielleicht diese Zuflucht auch brauchen, den kleinen Dingen, aber andererseits ist auch die Welt von Krishna da, wo ich wir dort eintreten und ist es wirklich gerechtfertigt, dass wir immer ihn auf unsere Welt beziehen.
Habt ihr die Frage vom Bhagavati verstanden? Also es gibt da verschiedene Perspektiven. Also auf alle Fälle sollten wir, lernen wir von vielen Devotees, auch die andere Perspektive, dass wir Krishna sehr wohl einbeziehen können. Es gibt viele große Devotees, die Krishna, also die alles auf Krishna beziehen. Also die wirklich mit dem Gott, mit dem Höchsten zusammenleben. Und also es gibt Vansidas Babaji. Wir wissen, da kommen Leute zu Vansidas Babaji und stellen ihn Fragen. Und Vansidas Babaji sagt, ich keine Ahnung, was die Antwort ist. Was denkst du, Gopal? Und dann, aha, tscha, tscha. Gopal sagt, das ist die Antwort. Es gibt wirklich diese ganz große Nähe. Auch ich glaube, es gibt nicht eine Art, sich an Krishna zu wenden, die eine andere ausschließt. Aber grundsätzlich lernen wir schon, dass wir Krishna um die eigentlichen Dinge bitten. Nicht, also wenn der König vor dir steht, dann solltest du ihn nicht um ein paar Kohlen bitten, nicht, damit du dein kleines Häuschen anheizen kannst. Es gibt wichtigere Dinge und so. Wir lernen deswegen von Prabhupada, dass wir Krishna bitten sollten, ihn lieben zu können. Bitte gib mir Liebe zu dir. Nicht, mit Zuflucht meine ich auch nicht, dass wir Krishna jetzt mit unserer Einkaufsliste behelligen und sagen, kannst du mir sagen, wo ich die besten Mohrrüben kaufen kann? Und Jai Gopal und Radha Kripa haben so eine totale gute Sahne-Imitation entdeckt mit Soja. Welche kannst du mich erleuchten, was das für eine Marke ist? Und so, nicht? Also das ist ein bisschen... Ich glaube, das ist nicht sehr weise. Mit Zuflucht meine ich wirklich dieses Verständnis, dass wir einfach wissen, ich bin ein Teil Krishnas und Krishna ist wunderbar. Und yes, weißt du, mir geht es in dieser Vorlesung darum, den Devotees aus dem Kopf heraus ins Leben zu inspirieren. Nicht? Viele leben so im Kopfe. Nicht? Und ja, irgendwie sollte man anfangen, an Krishna zu denken, so oder so, aber du hast schon recht, wenn du, man sollte Krishna schon um die letztendlichen Dinge sprechen. Das ist ja dumm, Krishna zu bitten um Dinge, die in unserer kleinen Welt uns auffallen. Aber wir sollten auch nicht Krishna aus unserer kleinen Welt verbringen. Da war ein Devotee heute, der sagte mir, ich bin 5 Stunden im Tempel und dann gehe ich zur Arbeit und ich habe Angst, dass ich Krishna dabei verliere. Und dann habe ich den Devotee gesagt, ist Krishna etwa nicht in der Arbeitsstelle? Wo ist denn Krishna nicht? Und ich finde, das ist sehr wichtig, dieses einfache, kindhafte Krishna-Verständnis zu haben. Und Krishna schon, also Krishna einzubeziehen im Leben und nicht im Namen von ganz hohen Konzepten, die vielleicht für die meisten noch nicht greifbar sind, gar nicht an Krishna zu denken und einfach ein von Krishna getrenntes Leben zu führen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man aus dem Kopf heraus und aus Konzepten heraus in das Leben hineingeht, in das Leben mit Krishna. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann wird man, wie Krishna das im Chaitanya Charitamrita sagt, man wird dann geläutet. Man einfach, dass man Krishna da irgendwie reinbringt, kommt man schon in die richtige Mut nach einiger Zeit. Das heißt, wenn ein Stück Eisen, was mit Schmutz berührt wird, in Berührung mit einem Stein der Weisen kommt, wird das schmutzige Stück Eisen verrostet und schmutzig durch die Berührung mit dem Stein der Weisen zu Gold. Nicht so, auch wenn der Devotee sich mit allerlei Weltlichem noch behaftet ist, wenn er mit Krishna in Kontakt kommt, dann wird er zu einem goldigen Devotee, einem richtigen Devotee. Einfach durch die Gemeinschaft mit Krishna. Man muss da irgendwie anfangen, aber klar. Irgendwie, ich persönlich gehe damit so um, Bhagavati. Ich war ja viele Jahre lang auf Vrindavan Parikram. Da geht man für einen Monat um Vrindavan herum, idealerweise barfuß. Und da gab es so viele Orte, heilige Orte, wo man für dies und das wendet. Ich weiß noch, an einem Ort war es so, da gehen immer die Frauen hin, die keine Kinder kriegen. Und dann beten sie dort und dann kriegen sie hundertprozentig Kinder. Das ist am Shantanu-Kund. Ne? Geht zum Shantanu-Kund, ihr unfruchtbaren Frauen, wenn es nötig ist. Also so wird das in Vrindavan gesagt. Ne? Und ich hörte also immer aus allen möglichen Puranas, worum man beten kann, dies und das und jenes. Und irgendwann habe ich dann in meinem Leben einfach beschlossen, also mir wird das jetzt zu kompliziert, ich bete einfach an jedem Ort nur um eines, nämlich um reine Liebe zu Krishna. Denn ich weiß, wenn reine Liebe zu Krishna da ist, dann wird man wunschlos glücklich. Also ich bin deiner Meinung, aber ich möchte unbedingt die Devotees ermutigen, Zuflucht bei Krishna zu suchen. Und das wird jeder machen, entsprechend seiner Reife. So weit, wie er ist oder wie er gestrickt ist. Aber selbst wenn das noch unvollkommen ist, die Hauptsache Krishna, Krishna, Krishna. Ganz wichtig. Da verändert sich dann der Charakter. Und Krishna sagt das ja, zuerst sind meine Devotees vielleicht noch mit materiellen Wünschen behaftet. Und das sind diese Devotees, die aus der kleinen Welt zu ihm kommen. Macht nichts, sagt er. Ich bin nicht so einfältig wie meine anfänglichen Devotees. Ich vergib den, ihr verzeiht den. Er ist nicht, dass er die nicht einrichtet, also dass er für die nicht da ist. Macht nichts, sagt Krishna. Ich werde es so arrangieren, dass sie nach und nach ihre materiellen Wünsche vergehen und sie dann nur Zuflucht bei mir suchen. Nicht ein allmähliger Pfad ist, glaube ich, sehr wichtig. Dass manche Devotees Es gibt unterschiedliche Devotees. Manche ziehen sich nur ganz sauber an und sind nur ganz super vor Krishna. Andere sagen, große Devotees, wer immer ich bin, I may be good, I may be bad, ich habe nur dich, Krishna. Nicht? Und Krishna nimmt die genauso liebend an, wie die anderen Devotees, die super gebügelten und geschniegelten und so weiter die super philosophischen und so weiter. Krishna ist bedingungslos barmherzig. Er wartet einfach nur darauf, dass wir uns an ihn wenden mit ein bisschen was echt ist, nicht was falsch ist, was echt ist oder aus dem Herzen kommt. So würde ich die Frage beantworten. Jetzt schaue ich mal verstohlen auf die Uhr. Es ist 9:10 und Govinda hat den ganzen Tag gekocht, habe ich gehört. Ist es okay, wenn wir ganz kurz die Vorlesung beenden mit Kirtan und dann Prasadam? Ne? Ja.